Wir wollen heute in ein ganz interessantes Thema einsteigen. Wir sind ja so dabei, in dem Thema Jesus nachzufolgen, unseren nächsten Schritt mit Jesus zu machen. Was bedeutet es, immer wieder einen Schritt weiterzugehen? Wer hilft mir dabei? Welche Schritte sind das konkret? Und heute geht es um einen ganz konkreten Schritt, der immens wichtig ist, der so zentral ist in der Nachfolge von Jesus Christus. Das ist das höchste Gebot, was Jesus uns gibt. Und er sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das ist auch die schwierigste und wahrscheinlich die herausforderndste Aufgabe, die Jesus uns mitgegeben hat. Unseren Nächsten so zu lieben wie uns selber. Ich möchte diesen Vers noch einmal lesen aus dem Jakobusbrief, aus dem 2. Kapitel, im Vers 8. Und hier sagt uns Jakobus, lebt nach dem wichtigsten Gebot. Dieses Gebot, was Jesus uns gegeben hat. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selber. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selber. Und ich habe nicht umsonst ein Foto ausgewählt oder ein Bild ausgewählt, das jetzt nicht so fröhlich ist, das jetzt nicht so motivierend ist. Das sind Mitmenschen, die da hinter dir stehen oder die vor dir stehen. Das sind Mitmenschen. Und ich blende jetzt mal ein bisschen zurück in meine Kindheit, wo ich als Junge mit meinen Geschwistern und mit den Menschen, die in unserer Siedlung wohnten, so unterwegs war. Das waren auch alles meine Mitmenschen. Und da war einer dabei, der war besonders schwierig. Das war der Kalle. Der Kalle war bekannt als der Siedlungsschreck. Wenn du dem begegnet bist, dann kamst du vielleicht mit dem blauen Auge zurück oder sonst irgendwas. Kalle war unwahrscheinlich schwierig. Und es kam der Tag, wo ich mit meinem besten Freund, der auch Michael heißt, zusammen war und wir so vorbeigingen an seinem Haus und er kam raus und hat als erstes gesagt, so Jungs, jetzt werde ich euch erstmal verkloppen. Das war so seine Art, auf Menschen zuzugehen. Und er fing dann zum Glück nicht mit mir an, sondern mit dem, mit dem anderen Michael. Und ich habe mir so überlegt, ich habe gesehen, wie der geheult hat und wie schwierig das war. Habe gedacht, nee, du lässt dich nicht einfach verkloppen. Wir hatten so einen Flitzebogen dabei und der kam so auf mich zu. Und dann habe ich den Flitzebogen genommen und habe ihm erstmal so richtig einen vor den Bauch gehauen. Und dann ist er zu Boden gegangen und dann habe ich noch zweimal mit dem Flitzebogen draufgehauen. Und dann hat er geheult und nicht ich. Und dann ist er abgezogen und für mich war die Welt danach richtig in Ordnung. Die Welt war gut, ich fühlte mich gut, mein Freund fühlte sich auch gut, weil er sah, das hat jetzt was gebracht, ne? Wir haben uns gerecht. Und tatsächlich, er hat uns auch in Ruhe gelassen. Also er hat richtig Respekt bekommen vor uns, vor diesen Zweien, die nicht einfach sich verkloppen lassen. Die Frage ist natürlich, ist das so richtig oder wie ist das Ganze eigentlich? Ich glaube nicht, dass wir heute Menschen haben, die so zu dir kommen und sagen, pass auf, ne? Jetzt gibt's mal erst eins aufs Auge, sondern das läuft doch ein bisschen anders ab. Und ich habe mal so ein paar Fallbeispiele mitgebracht, mit denen wir so zu tun haben, die aber in eine ähnliche Richtung gehen. Und dann die Frage stellen möchte, dürfen wir dieses Gebot der Nächstenliebe auch auf solche Menschen anwenden? Und wenn ja, wie? Wie wenden wir das an auf Menschen, die richtig schwierig sind? Evelyn redet und redet. Ja, soll ich nun wieder arbeiten gehen oder nicht? Zu Hause fällt mir doch die Decke auf den Kopf. Aber wenn ich wieder arbeite, schaffe ich dann überhaupt noch alles? Und je länger Almut zuhört, desto angespannter fühlt sie sich. Sie stützt ihren Ellenbogen auf, massiert den schmerzenden Nacken. Das Thema hat sie mit Evelyn schon dutzende Male durchgekaut, aber Evelyn kommt einfach nicht weiter. Kennst du solche Menschen, solche Energieräuber, die immer zu dir kommen und die dich ständig aussaugen, die dir immer wieder ihre Geschichten erzählen und mit jeder Kleinigkeit kommen? Friedrich hat sich telefoniert mit seinem Bruder. Und nach dem Gespräch steigt die Wut in ihm auf. Oskar ist in seiner Probezeit gekündigt worden. Überqualifiziert sei er gewesen. Und das habe nur den Neid der Kollegen ausgelöst. Und jetzt hat er die große Liebe seines Lebens gefunden und hat zu einer großen Verlobungsfeier eingeladen. Von welchem Geld eigentlich? Oskar hat Friedrich doch neulich erst angepumpt. Sicher helfen die Eltern jetzt wieder mal aus. Und Friedrich malt sich aus, wie Oskar vor den Eltern sitzt, in souveräner Pose, mit gewinnenden Gesten und mit einem treuen Blick, der nicht lügen kann. Vermutlich überzeugt Oskar die Eltern, dass seine Liebe einen besonderen Rahmen braucht. Friedrich kocht innerlich. Seine Eltern kämen nicht auf die Idee, ihm Geld zu schenken. Hast du zu tun mit solchen Blendern? Menschen, die immer Gründe finden, warum ihr Leben nicht gelingt, warum gerade das besonders ist. Und die immer wieder es schaffen, Menschen dazu zu bringen, ihnen auszuhelfen, ihnen weiterzuhelfen. In der Vorbereitungsrunde für den Kindergottesdienst stellt Anja ein Unterrichtsheft vor, was sie sehr schätzt. Da meldet sich eine andere Mitarbeiterin zu Wort. Dieses Material ist etwas für Bequeme, die nach dem einfachen Strickmuster arbeiten wollen. Anja ist wie vor den Kopf gestoßen. Soll sie jetzt sagen, dass es nicht bequem ist? Oder wäre das kindisch? Hast du zu tun mit Abwertung Menschen, die, egal was du machst, das abwerten und sagen, naja, das ist was für Einfache oder ja, das ist ja so, weil. Wir haben zu tun mit Energieräubern, die uns die Kraft rauben, mit Blendern, denen wir nur zu gerne glauben würden, aber wo da nur Fassade ist. Wir haben zu tun mit Abwertern, die unsere Leistungen abwerten, die das nicht schätzen, die uns kritisieren. Wir haben zu tun mit Grenzüberschreitern, die in unser Leben eindringen und ungefragt einfach in deiner Privatsphäre rumwühlen, die auf dein Grundstück kommen, die deine Kinder ausfragen oder was auch immer. Wir haben zu tun mit Einschüchterern, die uns das Leben schwer machen und uns drohen. Wir haben zu tun mit Menschen, die ein Vermeidungsverhalten an den Tag legen, immer wenn es kritisch wird, immer wenn es schwierig wird, immer wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, dann siehst du, dass sie sich zurückziehen. Oder du hast zu tun mit Menschen, die sich an dir rächen, weil du einmal etwas gut gemacht hast und sie sich zurückgesetzt fühlen, haben sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht oder zu einer Aufgabe in ihrem Leben, dir das heimzuzahlen. All das sind Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und nicht jeder von uns, der in so einem Verhaltensmuster ist, bekommt das auch mit. Das ist eben das Verrückte an der Sache, dass schwierige Menschen selber nicht empfinden oder kaum empfinden, dass sie für andere schwierig sind. Aber wie sagte jemand so schön, wir haben immer die Gelegenheit, einem schwierigen Menschen zu begegnen, weil ungefähr vielleicht 10% unserer Gesellschaft dazugehören. Und so kannst du es gar nicht vermeiden, dass du im Laufe deines Lebens, im Laufe deiner Lebensabschnitte mit schwierigen Menschen zu tun hast. Wie erlebst du dein Umfeld? Wie erlebst du die Menschen hier in dieser Kirche, in dieser Gemeinde? Gemeinde könnte so einfach sein, hat mal ein Pastor gesagt, wenn die vielen Menschen nicht wären. Bist du von Menschen enttäuscht? Zu mir kommen Menschen, die sagen, du, ich bin verletzt worden von Menschen in der Gemeinde. Ja, von Menschen in deiner Familie. Ja, natürlich, von Menschen, die uns nahestehen. Und lass uns davor hüten, eine Illusion nachzugehen, dass dieser Ort, diese Gemeinde ein Paradies wäre, ein perfekter Ort, wo nur perfekte Menschen sind. Wir wünschen uns von den anderen grenzenlose Liebe, Gnade, Nachsicht, Rücksicht, Verständnis, aber ich darf dir eins sagen, das, was wir erwarten, das kann nur Gott geben, das kann nur Jesus geben. Ein Mensch kann diese Erwartungen nicht erfüllen. In der Gemeinde haben wir immer das Bedürfnis nach Harmonie. Und nun fordert uns dieses Liebesgebot heraus. Es fordert dich und mich heraus. Und die Frage ist ja, was ist Nächstenliebe? Wenn ich zurückgehe auf das Erlebnis, was ich berichtet habe aus meiner Kindheit. Hat Nächstenliebe was damit zu tun, was unsere Eltern uns eingetrichtert haben, immer lieb zu sein? Sei lieb zu dem anderen, sei nett zu dem anderen, auch wenn der andere ja irgendetwas Schlechtes hat, wenn er nicht nett ist zu dir. Sei immer geduldig mit den Schwächen und mit den Fehlern anderer. Geh auf die Wünsche ein, auch ohne Gegenleistung. Setze deine Interessen zum Wohl der anderen zurück. Oder nimm Schaden und Verletzungen einfach so hin. Oft, wenn ich über das Thema Vergebung spreche oder über Nächstenliebe, dann sagen Menschen, ja genau das wird ja dann von mir erwartet. Ich werde zum Opfer des anderen. Aber Nächstenliebe redet nicht über Opfer, sondern über Täter. Täter der Liebe, über Menschen, die Gutes tun, über Menschen, die sich nicht einschüchtern lassen. Die Frage ist ja, darf ich alles durchgehen lassen? Darf ich mich ausnutzen lassen? Oder darf ich mich auch wehren? Und wie sieht das aus, wenn ich mich wehre? Und darf ich mich bei Bedarf auch mal über den anderen stellen oder den anderen zum Schweigen bringen? Wie ist das mit mir, mit dir? Wie gehen wir mit schwierigen Menschen um? Und weder das Faustrecht noch das stille Leiden findet in der Bibel oder im christlichen Glauben eine Bestätigung. Beides findest du nicht. Du findest nicht das Faustrecht, aber auch nicht, dass du dich einfach still verprügeln lassen solltest und nichts tun solltest. Echte Nächstenliebe bewirkt etwas, bringt Früchte hervor. Liebe bringt immer etwas hervor. Sie entfaltet im Umgang auch mit schwierigen Menschen eine befreiende Wirkung. Für dich und für den anderen. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Wie hat Jesus das gemacht? Wie können wir das machen? Schwierige Menschen muten uns gewisse Dinge zu. Und damit möchte ich erstmal einsteigen. Egal, mit was für einem Typ du zu tun hast, sie haben vielleicht schwere Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, aber sie sind nicht in der Lage, diese Erfahrungen richtig umzusetzen. Sie verdienen unser Verständnis für ihre Situation, für das, was sie erlebt haben, aber nicht für die unfairen Mittel, die sie einsetzen, uns gegenüber. Es ist nicht alles erlaubt. Nicht jedes Mittel ist richtig, um das Ziel zu erreichen. Und um ihre Ziele zu erreichen, greifen sie zu Manipulation. Das heißt, wenn Menschen dir drohen, wenn Menschen dich erpressen, dich verführen, dich dominieren, dir ein schlechtes Gewissen machen und du mit einem Gefühl der Angst und des Drucks unterwegs bist, dann merkst du, hier ist ein schwieriger Mensch am Werk, der auf eine unfaire Weise versucht, dich zu etwas zu bringen. Sie verletzen auch gerne Spielregeln. Es gibt ja so Regeln des Anstandes und was unsere Privatsphäre betrifft, was Geben und Nehmen betrifft, was Ausreden lassen betrifft, was Informationen betrifft. Und schwierige Menschen verstoßen dagegen, halten dir Informationen vor, bedienen sich einfach an deinen Sachen, schnüffeln in deiner Privatsphäre rum, spionieren dir vielleicht hinterher. Ein weiteres Kennzeichen ist oft eine starke Verantwortungsflucht, dass schwierige Menschen ein Problem damit haben, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Es ist ein Zeichen von Reife, wenn du die Verantwortung für deine Taten, für dein Leben übernehmen kannst. Das möchte Gott mit uns machen. Er lädt uns ein, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, so wie der Mensch, der Jesus begegnet, Herr, sei mir gnädig, ich bin ein sündiger Mensch. Sei mir gnädig, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe Dinge getan, die nicht in Ordnung sind. Und dafür bitte ich um Verzeihung, um Vergebung. Niemand erwartet von uns, dass wir alles richtig machen. Aber der richtige Weg ist, die Verantwortung zu übernehmen für unsere Fehler und den Nächsten um Verzeihung zu bitten und auch Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und da ist die große Hand Gottes, die große Hand Jesu für jeden von uns ausgestreckt. Da, wo wir nicht mehr weiter können, da, wo unsere Kraft nicht mehr reicht, wo wir nicht in der Lage sind, uns reinzuwaschen, uns frei zu machen von unserer Sünde, von unserer Schuld, da ist er da und sagt, ich vergebe dir alle Schuld und alle Sünde. Und das Letzte, ein viertes Merkmal ist Täuschung. Menschen zu täuschen, schwierige Menschen versuchen immer durchzukommen. Andere zu überzeugen, dass ihr Verhalten doch gar nicht so schlimm ist und übertreiben, untertreiben, verleugnen oder manchmal sogar lügen. Und wie hat Jesus das gemacht? Wir finden in der Bibel für jede dieser Menschentypen, für jede dieser Dinge, für Täuschung, für Manipulation, für Verletzung von Spielregeln, für Flucht vor Verantwortung, finden wir in der Bibel Beispiele, wie Jesus mit solchen Menschen umgegangen ist. Die Bibel ist so ein Buch voller Weisheit. Deshalb lieben wir die Bibel, weil sie uns zeigt, wie Gott mit uns umgeht. Nächstenliebe sagt sehr, sehr viel über das Wesen Gottes. Nächstenliebe sagt uns, wie Gott durch Jesus Christus und dich leben will und wir Menschen begegnen können. Durch sein Vorbild, durch das Vorbild von Jesus, kannst du und ich, können wir so viel lernen. Wir können so viel lernen, wie wir uns richtig verhalten in schwierigen Situationen. Und ich möchte uns ein Beispiel geben, wo Jesus einem oder mehreren Menschen begegnet, die ihn drastisch abwerten. Wir müssen uns überlegen, mit wem wir es hier zu tun haben. Jesus, der Sohn Gottes. Jesus, vom Himmel gekommen. Jesus, gesandt vom Vater, der von sich selber sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Über den sagen Menschen, hey, du bist nichts. Du hast keine Ahnung. Du hast keinen Plan. Was du machst, das taugt nichts. In Lukas 7, ab dem 37. Vers, ich werde uns diese Begebenheit einfach kurz vorlesen, begegnet uns Jesus im Kreis von vielen angesehenen Menschen. Und eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, erfuhr, dass er da war. Und sie brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße. Und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn wieder und wieder die Füße und sie salbte ihn mit Öl. Und als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Und Jesus wusste, was er dachte. Und er sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ja, Meister, nickte Simon, sprich nur. Und darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Und als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, ließ er ihnen beide ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl am meisten? Und Simon antwortete, ich nehme an, derjenige, dem die größere Schuld erlassen wurde. Das stimmt, sagte Jesus. Und dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, schau dir diese Frau an, die da kniet, die dein Haus betrat und du hast mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, weil ich hereingekommen bin. Und du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit dem kostbaren Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Und Jesus sagte zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Und die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt. Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Also wir haben hier den Sohn Gottes vor uns, von dem wir wissen, dass er oft in die Herzen hineinschauen konnte, der auch die Gedanken dieses Mannes sah, der alles wusste. Und Jesus hat sich nicht gerechtfertigt und hat gesagt, weißt du, mein lieber Simon, ich erteile dir mal gerade eine Lehre, wer hier am meisten von uns weiß. Was du da sagst, das ist total falsch. Natürlich weiß ich, wer diese Frau ist. Natürlich weiß ich das. Nein, das macht er nicht. Sondern er versucht als erstes, der Frau zu helfen. Und er geht in wunderbarer Weise auf das ein, was sie getan hat, was sie für richtig gehalten hat, was sie tun sollte, wodurch sie ihre Liebe ausgedrückt hat. Und er gibt auch allen anderen Anwesenden die Chance, ihre Meinung zu ändern. Und das ist das Prinzip Gottes. Immer wenn wir falsch gehandelt haben, immer wenn wir Menschen abgewertet haben, Menschen niedergedrückt haben, Menschen ja, aus einer Perspektive sehen, wo wir höher sind als sie, da gilt Gottes Einladung an uns. Komm runter von diesem hohen Sockel, komm wieder auf die Ebene. Johannes hat mir mal ein Bild gezeigt und er sagte, das ist so wie mit diesem Kugelschreiber. Da kommt jemand und der kommt von hier oben und der spricht auf dich herab. Jesus, wenn du ein Prophet wärest, dann wüsstest du, wer vor dir ist. Und hier unten, da sind wir oder in diesem Falle Jesus. Was ist jetzt der Punkt? Keiner möchte hier unten sein. Keiner möchte von oben herab behandelt werden. Also geben wir Gas und richtig Gas, dass wir sagen, so, jetzt zeige ich dir mal, wer ich bin. Und dann sind wir hier oben. Und Jesus hat das nicht gemacht. Jesus hat sich nicht über Simon gestellt und über die anderen, sondern er hat sich auf die gleiche Stufe gestellt mit ihnen. Und darum geht es. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder die Bibel sagt uns auch im Alten Testament diese Übersetzung, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Er steht auf einer Stufe mit dir. Er ist nicht höher und er ist nicht tiefer als du. Er ist wie du. Und das zeigt uns Jesus immer wieder, auch durch dieses Gleichnis. Er gibt die Möglichkeit, dass Simon von seinem hohen Ross runterkommt und sich wieder auf die gleiche Ebene begibt mit der Frau und mit Jesus. Auch die anderen. Er gibt ihnen ein Gleichnis. Und er macht auch deutlich, dass er bewusst gehandelt hat, dass er da nicht naiv unterwegs war. Und dieses Verhalten von Jesus, dass er den Menschen so begegnet, jeden Versuch zu gewinnen, das nennen wir Demut. Das nennt die Bibel Demut. Mut, dem anderen zu dienen, auch wenn der andere schwierig ist, auch wenn der andere ein ganz, ganz schlechtes Bild über dich und über mich hat. Meine Liebe soll auch den Kritikern und den Feinden dienen, soll auch denen dienen, die es nicht gut mit mir meinen, die glauben, dass sie besser sind, dass sie es verdient haben, höher zu stehen, dass sie es verdient haben, mich auszunutzen, mich zu belügen oder über mich falsch zu sprechen. Für die ist meine Liebe da. Das ist Nächstenliebe. Das ist die Liebe, die den Nächsten liebt, egal in welchen Umständen er ist. Und ich erlebe das immer wieder, wie schwer Demut ist, wie schwer es mir fällt, ein demütiges Herz zu haben, gerade denen gegenüber, wo er die Wut innerlich aufsteigen möchte, da wo es innerlich kocht, da wo ich innerlich aufgebracht bin und sage, wie kann der oder diejenige so handeln? Wie kann das sein, dass der oder diejenige das sich rausnimmt, so brutal vorgeht oder so diffizil vorgeht, so rumgelogen hat, so abgewertet hat, sich so rächen will? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das immer, das Gefühl, ist so, je bekannter du bist irgendwo, das ist egal, ob du Vorgesetzter im Unternehmen bist oder ob du in einer Gemeinde irgendwie eine Leitungsfunktion hast, es werden Menschen über dich reden. Und sie werden nicht nur das Gute über dich reden, sie werden auch vor allem deine schlechten Seiten hervorheben. Und sie werden noch schlechte Seiten erfinden. Sie werden noch Dinge erfinden, die sie über dich erzählen können. Es wird ein breites Spektrum von Dingen da sein, von denen du selber noch nicht einmal weißt, dass es sie gibt und dass du das sein sollst. Also oft bin ich überrascht, was Menschen über mich wissen. Und dann bin ich versucht, das falsche Bild zu korrigieren und zu sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, das ist doch so und so. Du kennst doch nur eine Seite, du kennst die andere Seite nicht. Und diese Versuchung kann auch sein, das auf der Kanzel zu tun, damit es ja alle hören, damit alle mitbekommen, was für ein guter Mensch ich doch bin und wie falsch doch dieses Bild ist. Und das kann dazu führen, dass ich auch in Kampfposition gehe und sage, hey, das lasse ich mir nicht bieten. Ja, so wie die Situation mit dem Kalle, dass ich sage, so, jetzt werde ich mal richtig meine Fäuste auspacken. Aber im Gegensatz zu der damaligen Situation sind das Auseinandersetzungen, die uns nicht weiterbringen, die den anderen nicht verändern. Weil wenn ein erwachsener Mensch ein solches Verhalten an den Tag legt, dann ist das tief drin in seinem Herzen, in seiner Seele. Und da wird nicht ein Wort oder eine Klarstellung, wird das nicht verändern, sondern wird nur zu weiterem und zur Verschlimmerung führen. Und gerade wenn es um falsche Dinge geht, erledigt sich das meistens von selber. Menschen lernen dich besser kennen, Menschen sehen, wie du wirklich bist. Lass die Zeit für dich arbeiten und die Wahrheit wird nach einer gewissen Zeit immer herauskommen. Und diese Demut, die möchte ich jetzt zum Ende meiner Predigt noch einmal in 3 Punkten beleuchten. Was bedeutet es wirklich, demütig zu sein, so wie Jesus es war? Wie ist Jesus damit umgegangen? Wie gehe ich damit um? Und ich möchte Demut einfach mal so als die Kunst bezeichnen, sich selber nicht wichtiger zu nehmen, als man wirklich ist. Die Demut stellt den anderen in den Mittelpunkt. Sie liebt den anderen wie sich selber. Sie nimmt sich nicht selber wichtig. Die Liebe bläst sich nicht auf, heißt es. Sie bläht sich nicht auf. Die Liebe hat Geduld. Die Liebe sieht den anderen. Die Liebe hat ein Auge für den Nächsten. Sie liebt den anderen wie sich selbst. Ja, in Philipper 2, Vers 3 heißt es, sie achtet den anderen sogar höher als sich selbst. Und das ist Demut. Demut ist es, den anderen mal den Vortritt zu lassen. Jesus hatte es nicht nötig, in dieser Situation jetzt nach vorne zu gehen und zu sagen, wisst ihr, wer hier eigentlich der große Meister ist, wer hier eigentlich Bescheid weiß, wer eigentlich alles im Griff hat, hatte er gar nicht nötig. Er blieb in seiner Position. Und er wollte ein Verhalten an den Tag legen, das den anderen sich wieder positiv verhalten lässt, was dem anderen die Möglichkeit gibt, von seinem hohen Ross herunterzukommen. Wenn du dich positiv den anderen gegenüber verhältst, wirst du merken, dass der eine oder andere sich dir gegenüber auch wieder positiver verhält. Wenn du das nicht immer klarstellst, dann habe ich schon erlebt, dass Menschen kommen und sagen, du, ich habe so ein paar Dinge über dich erzählt, die waren nicht in Ordnung und ich möchte das korrigieren, möchte dich um Entschuldigung bitten. Und auf einmal haben wir wieder eine Beziehung, da ist wieder eine Ebene da, wo keiner höher ist als der andere, sondern wir sind wieder auf der gleichen Ebene. Und ich lasse dem anderen einfach mal den Vortritt. Ich nehme mich selber nicht so wichtig. Ich suche nicht meine Rechte zuerst, sondern ich kann für den anderen beten und kann für diese Situation einstehen. Kannst du auch mal negative Zuschreibungen stehen lassen? Schwierige Menschen projizieren unter Stress ihr ganzes Fehlverhalten oder den Müll, der in ihrem Leben ist, auf andere und versuchen, den einfach erstmal loszuwerden. Und das ist eine der großen Aufgaben, die wir als Leiter in der Gemeinde haben, dass Menschen zu uns kommen und viele, viele Dinge abladen bei uns und dann ganz erleichtert wieder gehen. Manch einer möchte danach gar nicht darüber reden. Ich bin oft ganz erstaunt, wenn ich zugehört habe und dann sage, du, interessiert dich auch meine Meinung zu der Sache, dass Menschen einfach sagen, nein, ich wollte das einfach nur mal loswerden. Und das Schöne ist jetzt, dass derjenige, der weggeht, erleichtert ist. Das Schwierige ist, dass ich belastet bin und dass ich gucken muss, wie werde ich diese Sache wieder los. Und da ist meine Beziehung zu Jesus wichtig, meine Beziehung zu Gott. Ich selber kann kein Mülleimer für alle Menschen sein, sondern Jesus sagt, wirf deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für uns. Diese Sorgen, die Menschen mir abgeladen haben, die muss ich nehmen und muss sie ständig, unentwegt auf Jesus werfen. Wir haben Situationen in der Gemeinde gehabt, wo wir als Brüder gesagt haben, wir werden das nicht korrigieren. Wir wissen die Situation besser als viele um uns herum und wir werden diese Zuschreibung einfach mal stehen lassen. Und das ist nicht leicht, das erfordert Mut zum Dienen, das erfordert Mut, um Spannungen auszuhalten, das erfordert Mut, um mal nicht so geliebt zu werden. Aber es ist ein heilsamer Prozess, einfach das mal stehen zu lassen, dafür zu beten und zu sagen, der Herr wird die Dinge in Ordnung bringen. Und wie oft hat der lebendige Gott die Situationen geändert und geführt? Und der dritte Punkt ist, willige in deine Begrenztheit ein. Wir werden es nicht schaffen, alle Menschen zu überzeugen und zur Einsicht zu bringen. Und Demut hilft uns dabei, da nicht unter die Räder zu kommen. Manchmal auch eine gewisse Distanz dann zu halten und zu sagen, so viel kann ich aushalten und dann ist auch mal eine Grenze da. Also dich nicht zum Opfer machen, sondern auch sagen, hier ist meine Grenze. Ich kann nicht weitergehen. Und diese Grenzen sind verschieden. Mancher von uns kann weitergehen und mancher von uns kann nicht so viel. Aber diese Grenze müssen wir akzeptieren. Und es zeigt mir auch, dass ich selber fehlbar bin. Dass ich selber nicht in der Lage bin, alles richtig zu machen. Ich bin für andere Menschen auch in Teilen schwierig. Es passieren mir Dinge, wo ich sage, wie kann das sein? Michael, du bist 52 Jahre. Du bist seit deinem 12. Lebensjahr mit Jesus unterwegs. Du hast so viel gelernt. Wie kann das dir passieren? Und es führt manchmal dazu, dass ich wirklich an mir zweifle und sage, Herr, bin ich überhaupt richtig, wenn ich solche Dinge tue? Wenn ich Menschen so verletze, wenn ich Menschen so etwas antue, bin ich dann überhaupt richtig an dieser Stelle? Und hier kommt der Punkt, auch meine Begrenztheit zu akzeptieren und zu sagen, ich kann nicht perfekt sein, ich kann nicht alles richtig machen. Der andere wird es nicht tun und ich auch nicht. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Ich bin auch fehlerhaft, ich bin auch manchmal in einer Position, wo ich mich über den anderen stelle und sage, hey, was du da gemacht hast, das ist nicht in Ordnung. Und deshalb sagt uns das Wort Gottes in Matthäus 6, Vers 12, in dem Gebet, was Jesus uns lehrt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und weißt du, je mehr du deine eigenen Abgründe kennenlernst, umso mehr kannst du demütig sein und das andere Mal stehen lassen. Und ich möchte uns einladen, einfach mal darüber nachzudenken, was kann passieren, wenn wir alle unsere Mitmenschen so lieben. Wenn wir alle, wenn du und ich sagen, ich lass mal die Dinge, die über mich gesagt werden, stehen. Ich muss mich nicht gleich immer rechtfertigen. Ich höre dem anderen zu, ich versuche ihm die Hand zu reichen. Aber ich erkenne auch meine Begrenzung. Da, wo ich eine Grenze setzen muss, da, wo es auch mal genug ist für mich und da, wo ich selber nicht mehr kann. Nächstenliebe ist für uns relevant. Und sie motiviert dich und mich, dem anderen Gutes zu tun, auch wenn er es nicht verdient hat. Das ist Nächstenliebe. Nächstenliebe ist nicht dem Gutes zu tun, der dir auch Gutes tut, sondern dem Gutes zu tun, der es eigentlich nicht verdient hat, der sich unangenehm verhält. Und das ist die Liebe Gottes, die zu uns gekommen ist, als wir es nicht verdient hatten. Als wir uns unangenehm verhalten haben für Gott, ungezogene Menschen waren, die die Gnade Gottes mit Füßen getreten haben, die seine Wahrheit mit Füßen getreten haben, die den Nächsten mit Füßen getreten haben. Und da hat Gott Jesus gesandt. Und er hat seine Arme ausgestreckt. Und diese ausgestreckten Arme sehen wir am Kreuz von Golgatha, wo Jesus diese Arme ausstreckt und sagt, kommt zu mir alle, die ihr euch abmüht mit eurem Nächsten, die ihr euch abmüht mit den Menschen, die schwierig sind. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch vergeben und will dir Ruhe geben. Verstehe Nächstenliebe nicht falsch. Es geht hier um die verändernde Kraft, nicht um ein Opfer zu sein, sondern um diese verändernde Kraft Gottes, diese Liebe Gottes. Die schmeißt Gott nicht einfach so wahllos dahin, sondern er sagt, wenn du sie willst, dann nimm sie an. Dann nimm sie an, dann ist sie für dich da. Und so können wir es auch machen. Du kannst dem Nächsten deine Liebe, deine Hand ausstrecken und sagen, wenn du sie willst, dann nimm sie an. Wenn er sie nicht will, na gut, dann werden wir damit leben. Gott wird auch damit leben. Gott wird das respektieren. Aber er sehnt sich danach, dass du und ich, dass wir einschlagen. Das ist der Grund, warum wir einen Wert haben als Gemeinde. Wir wollen als Gemeinde dafür leben. Dieser Wert heißt, wir wollen Liebe leben. Wir wollen leben, das, was Jesus uns gegeben hat. Und die größte Hinderungsgrund, vielleicht auch für dich heute Morgen, ist immer das gekränkte Ego. Das gekränkte Selbst, wo wir sagen, ja, der andere, der hat aber Schlimmes getan. Wo wir gekränkt sind und kämpfen für unsere Rechte, da werden wir nicht gewinnen. Aber wo du gekränkt bist und sagst, Jesus, vergib dem anderen und vergib mir. Vergib mir, wo ich mich auch habe verletzen lassen. Da kann Heilung geschehen. Und du kannst anderen gegenüber wieder auf derselben Ebene begegnen. Du kannst dem anderen die Hand reichen, ohne dass dein Herz vielleicht vor Schmerzen kaputt geht. Und wir brauchen dazu die Liebe Gottes. Wir brauchen die Kraft Gottes. Und ich möchte uns alle einladen, die hier sind, Ja zu sagen. Und wenn du sagst, ich bin gemeint heute, ich brauche diese Liebe Gottes in meinem Leben, ich brauche den Heiligen Geist, durch den diese Liebe in meinem Leben sichtbar wird. Ich habe Menschen vor Augen, für die das relevant ist. Da, wo ich falsch gehandelt habe oder wo sie an mir falsch handeln und wo ich das neu und anders leben möchte, dann möchte ich dich ermutigen, einfach jetzt einen Schritt zu tun, einen Schritt des Glaubens und aufzustehen und zu sagen, hier bin ich. Ich möchte, dass du für mich betest. Ich möchte, dass das Licht Gottes in mein Leben ganz neu hineinscheint. Dass die Liebe Gottes mich erfasst. Dass die Liebe Gottes mich antreibt. Und nicht mein gekränktes Ego, sondern das, was die Gnade Gottes in meinem Leben wirken kann. Ist jemand da? Dann dürfen wir jetzt gemeinsam aufstehen, der das möchte. Und ich will für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du in diesem Raum bist, dass du zu Hause bist bei den Menschen, die uns zuschauen, Herr. Danke, dass du gerade jetzt in diesem Moment die Herzen berührst, dass du uns ja ganz tief in unserem Inneren berührst, dass etwas geschieht, Herr, was übernatürlich ist, was nicht menschlich ist, was nicht mit Menschenworten und Menschengedanken zu erklären ist, sondern etwas, was von dir kommt, vom Himmel kommt. Deine Gnade, Gott, deine Liebe, deine Fürsorge, die Kraft des Heiligen Geistes, Herr, die diese Frucht der Liebe und der Nächstenliebe in uns aufwachsen lässt. Und ich segne jeden Einzelnen, der aufgestanden ist. Herr Jesus, segne du jeden Einzelnen und gib ihm die Kraft, das zu wollen, daran festzuhalten und es auch zu tun. Sei gesegnet in dem Namen Jesu. Amen.